Micro Europa.
Sounds.
Moderno.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Como eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen bei Radio Micro Europa, hier auf der Wüstenwelle auf der 96.6. Am Mikrofon ist Isabel Füssel. Willkommen zurück zur sechsten und somit leider auch schon zur letzten Folge der Radio-Podcast-Reihe Heute ist es vergessen. Sonja Sieburg hat die Folge im Rahmen ihrer Bachelorarbeit im Fach Medienwissenschaft an der Uni Tübingen produziert. Der Titel der heutigen Folge lautet Ein Leben mit AIDS. Sonja Sieburg spricht mit Bernd Leinig über das Leben mit HIV. Bernd Leinig ist selbst von HIV betroffen. Wie wir nun in den vergangenen Folgen immer wieder gehört haben, kämpfen Betroffene ja nicht nur gegen die schlimme Krankheit an sich, sondern eben auch gegen die Diskriminierung in der Gesellschaft. Auf jeden Fall finde ich es klasse, dass sich ein Betroffener selbst äußert und über seine Erfahrungen mit der Krankheit im Alltag spricht. Darüber zu sprechen erfordert nicht nur großen Mut, sondern ist auch ein Mittel, um die Stigmata um HIV zu minimieren oder aufzulösen. Gerade aus dem Grund, weil es in dem Thema oft nur medizinische Fakten, Infektionszahlen und Statistiken geht, verliert sich dadurch komplett der persönliche Bezug. Bevor es losgeht mit dem Radiopodcast, spielen wir Cold Overstreet mit Hold On.
Loving and fighting, accusing and denying, I can't imagine a world with you gone. The joy and the chaos, the demons were made up. I'd be so lost if you left me alone. You locked yourself in the bathroom, lying on the floor when I break through. I pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. Long endless highway, you're silent beside me. Driving a nightmare I can't escape from. Helplessly praying, the light isn't fading. Hiding the shock and the chill in my bones. They took you away on the table. I pace back and forth as you lay still. They pull you in to feel your heartbeat. Can you hear me screaming, please don't leave me? Hold on, I still want you. Come back, I still need you. Let me take your hand, I'll make you right. I swear to love you all my life. Hold on, I still need you. I don't wanna let go. I know I'm not that strong. I just wanna hear you saying, baby, let's go home. Let's go home. Yeah, I just wanna take you home. Hold on, I still want you. Come back, I still need you.
Cold Overstreet mit Hold On. Ihr hört Radio Micro Europa, den Tübinger Campusfunk, auf der Wüstenwelle 96.6. Unser Thema heute bei Heute ist es vergessen, Ein Leben mit HIV von Sonja Sieburg. Sie hat mit Bernd Leinig gesprochen, der selbst an AIDS erkrankt ist.
Ein letztes Mal noch. Hallo und herzlich willkommen zu Heute ist es vergessen. Wir haben in den letzten paar Folgen mit so einigen Personen gesprochen, die sich ziemlich intensiv mit dem Thema HIV beschäftigen. Ärzte, die sich um ihre Patienten sorgen, AIDS-Hilfen, die aufklären wollen und die Stigmata minimieren wollen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass das Thema HIV sehr viel mehr als nur medizinische Fakten und Statistiken beinhaltet. Es ist halt ein Thema, das sehr viele Personen auch ihr Leben lang begleiten wird. In einer Welt, die von Vielfalt und persönlichen Geschichten geprägt ist, begegnen wir nun heute einer bemerkenswerten Person, die ja nicht nur das normale Leben navigiert hat, sondern auch mit einer sehr außergewöhnlichen Offenheit über seine Erfahrungen spricht. Wir freuen uns, dass sich Bernd Leinig dazu bereit erklärt hat, uns ein bisschen was von seinem Leben mit HIV zu erzählen. Ich besuche ihn heute in der AIDS-Hilfe in Tübingen.
Die AIDS-Hilfe gab es noch gar nicht, als ich positiv war. Also 40 Jahre, ich habe dieses Jahr Jubiläum. Und ich habe am Anfang meiner Infektion noch gearbeitet und musste es damals verschweigen. Also das war einfach 83, 82, das waren Zeiten, da war das ziemlich übel, wie mir positiv gesellschaftlich behandelt wurden. Zum einen gab es keine Medikamente, die kamen dann erst zu 87. Und die waren richtig übel. Ich habe da nur nichts genommen. Ich habe erst 10 Jahre später angefangen mit Medikamenten. Aber das war einfach eine andere Zeit. Ist nicht mehr mit heute zu vergleichen. Also das ist wirklich, das war wirklich für mich, ich kann es gar nicht sagen, ein Trauma.
Du hast gesagt, dass du das am Anfang in der Arbeit verschweigen musstest. Also das war ja auch, also wie du gerade gesagt hast, wirklich am Anfang auch von dieser AIDS-Epidemie?
Also ich muss sagen, ich habe mich 84 testen lassen. Ich war da schon ein Jahr clean und in fester Beziehung. Und also ich habe mich vermutlich zwischen 82 und 83 infiziert. Ich war rückfällig und damals war es schwieriger, an Spritzen zu kommen, als wie an Heroin. Und ich habe in der Schweizer Grenze gewohnt und wir sind öfters in die Schweiz gefahren und haben dort dann oft gebrauchte Spritzen gekauft, weil die billiger waren als wie die neuen. Und es gab auch eher nur gebrauchte. Und ich denke mal, dass ich mich in der Zeit infiziert habe.
Das heißt, Sie können gar nicht das so genau zurückführen auf einen gewissen Zeitpunkt oder so, sondern das ist mehr so ein Zeitrahmen, in dem Sie das vermuten.
Und ich habe dann echt Probleme gekriegt, weil ich habe ständig Entzündungen gehabt im Körper, ich habe mich oft so krank gefühlt und niemand wusste halt warum. Und 1983 ging ich auf Therapie und dann kamen so die ersten Meldungen aus USA mit AIDS. Und dann habe ich noch gedacht, boah, Gott sei Dank habe ich den Absprung noch mal geschafft. Aber bei mir auf Therapie waren schon einige, die vermutlich positiv waren, das wurde nie laut gesagt, aber die haben extra Geschirr gekriegt, sind irgendwie ein bisschen abgesondert worden. Und manche haben nur abgebrochen und haben nur gesagt, sie wollen das Leben noch mal genießen. Also die haben das wahrscheinlich schon gewusst, aber man konnte es auch nicht mal auf Therapie sagen. Und ich ging dann raus und habe dann tatsächlich einen Test gemacht. Und der war positiv.
Wie sahen denn die Tests damals aus? Also ich meine, heutzutage ist das ja relativ leicht, man macht das ganz schnell, aber wie war das dann früher?
Nee, ich war bei meiner Hausärztin und die hat gesagt, ja, sie nimmt Blut ab und hat es ins Labor geschickt und habe dann, glaube ich, 2 Wochen später das Ergebnis gekriegt. Und damals konnten wir ja noch keine Viruslast messen, einfach nur das. Ja, und für die war es dann noch schlimmer, also ich kam dann rein und eigentlich wegen was ganz anderem, dann meinte sie, setzen Sie sich, fängt dann zu weinen. Was ist denn jetzt los? Und ich bin gar nicht wegen dem Ergebnis gekommen, weil mir war klar, ich bin nicht positiv. Also, und dann sagt sie, sie sind positiv und sie weiß sich nicht zu helfen. Und das, mir war das wirklich erst bewusst, als ich so nach 2 Minuten habe gedacht, erst habe ich gedacht, positiv ist doch gut, was soll denn die Scheiße? Aber so nach 2 Minuten hat es dann geklingelt bei mir und habe gedacht, boah, dann hat es mir echt den Boden weggezogen. Ich habe es dann da war ich noch nicht verheiratet, aber meiner Freundin gesagt. Und die war dann auch total entsetzt und hat gemeint, boah, dann hat sie es ja vielleicht auch. Weil wir haben ja bis dahin keinen geschützten Geschlechtsverkehr gehabt. Und überhaupt nicht drauf geachtet. Und sie war aber negativ. Aber die Zeit, die 6 Wochen, wo das dann gedauert hat, bis sie ihr Ergebnis gekriegt hat, boah, das war echt
die Hölle. Ja, das ist dann auch wirklich Tortur. Ja. Also.
Aber trotzdem war es irgendwie schwierig. Dann das Leben hat sich verändert und irgendwie, es gab nur keine Ärzte. Man wusste gar nicht richtig, wohin gehen, was machen. Und ich habe in Tübingen einen Hautarzt gehabt. Der war richtig cool. Der ist ja mit seinen Helferinnen in die USA gefahren und hat sich um HIV, der hat sich da schon Gedanken gemacht, wie das hier weitergeht. Und der hat immer gesagt, lese nichts mehr, kümmere dich nicht drum, versuch einfach gesund zu leben. Und mach was, dass du deine Frau nicht ansteckst. Seid vorsichtig. Und so habe ich es dann gemacht.
Das bringt ja auch nichts, um sich unnötig viel Sorgen zu machen und dies zu lesen und dann das zu lesen. Und dann der eine Artikel ist schlimmer als der nächste. Also
natürlich, aber trotzdem, das war so eine Hilflosigkeit, weil es einfach, es war klar, ich werde in den nächsten 2 Jahren sterben. Das war einfach Fakt damals. Alle Menschen, die sich infiziert hatten, sind gestorben. Und ich habe Kontakt aufgenommen zu der früheren Therapie und die Leute, die dort waren, und habe zufällig im Fernsehen irgendwas gesehen über die Freiburger AIDS-Hilfe, dass da reihenweise die Leute gestorben sind. Da habe ich einfach einige erkannt, mit denen ich auf Therapie war. Und da habe ich gedacht, boah, krass. Und dann wollte meine Frau aber mich heiraten. Und habe ich gedacht, ich habe gesagt, wir können uns auch trennen, weil ich weiß nicht, das hat einfach riesen Wellen geschlagen. Und ich habe es meinen Eltern gesagt. Meine Schwiegereltern durften es nicht wissen, weil die hatten da vor solchen Dingen Angst.
Also hast du das dann auch recht lange vor denen verschwiegen? Also du redest jetzt gerade so, als ob das inzwischen bekannt ist, aber...
Inzwischen ist es bekannt. Ich würde es aber heute auch nicht mehr so sagen. Also meinen Eltern auf keinen Fall, weil die haben sich dann immer mehr Sorgen gemacht als ich mir selber. Das war wirklich, das war nicht schön. Also ich habe danach einfach gedacht, das hätte ich nicht machen sollen. Und ansonsten fand ich es ganz schwierig. Also ich habe es manchmal vergessen, wirklich vergessen, nicht mehr dran gedacht. Aber in der Gesellschaft war es halt immer Thema. Und manchmal war ich beim Fest oder einmal Kindergeburtstag, dann sagt der Papa zu seiner Kleinen, ach, vom Bernd kannst du die Salzstängel ruhig nehmen, der hat ja keine AIDS. Da habe ich gedacht, mein Gott. Ich gebe dem Kind einen Salzstängel, das kann ich doch nicht infizieren, auch wenn ich AIDS habe oder HIV-positiv bin. Aber ich habe mich auch nicht getraut, wenn ich Fußball gespielt habe, jemand aus meiner Flasche trinken zu lassen. Und lieber wäre ich verdurstet, als dass ich von jemandem getrunken hätte. Also das war für mich ein No-Go. Ich habe immer Angst gehabt, das kriegt jemand mit. Und ich darf es einfach niemand sagen.
Das heißt, du hast dann... das echt lange verschwiegen. Wie, also wann hast du das dann so irgendwann mal?
Nach 20 Jahren. Also ich habe ja dann eine andere Ausbildung gemacht als Heilerziehungspfleger. Gedacht, ich gehe in den sozialen Bereich. Wenn da mal was so rauskommt wegen HIV, dann ist da bestimmt ein größeres Verständnis da in dem Bereich. Aber das war wirklich nicht so. Das war als Also irgendwie mein Leben war richtig turbulent, weil meine Frau hat sich dann getrennt. Sie wollte ein normales Leben, sie wollte Kinder, sie hat einen Kinderwunsch gehabt. Ich eigentlich auch, aber das ging damals noch nicht. Das ging einfach nicht. Und dann habe ich jemand anders kennengelernt und habe halt immer so gedacht, wann sage ich es und wie sage ich es? Wann ist der beste Zeitpunkt? Sagen muss ich es. Und das war halt echt richtig kacke.
War das dann zu dem Zeitpunkt schon, wo Sie dann auch in Behandlung waren?
Nein,
oder noch
da war ich noch nicht in Behandlung. Ja, und dann habe ich nach meiner Trennung, mir ging es richtig scheiße, weil das war richtig schlimm für mich, die Trennung. Und habe mich auf was Neues eingelassen. Und als ich es der dann gesagt habe, meinte sie, boah, krass, jetzt habe ich mich in dich verliebt und jetzt sagst du mir sowas. Aber jetzt wundert es mich nicht mehr, dass du so ein netter Typ bist, weil sonst würdest du gar keine mehr abkriegen.
Das ist auch eine Nummer.
Das war für mich also richtig, richtig schlimm. Und dann habe ich den neuen rückfällig. War 10 Jahre clean und da habe ich aber wieder angefangen und habe gedacht, scheiß drauf, echt.
War das dann schon so, dass du da aussichtslos warst? Meintest du, ja, hast es ja jetzt sowieso schon, dann kannst du auch, kann es ja auch egal sein? Oder?
Ja, mir war da alles egal dann. Gedacht, okay, was ich mir wünsche, eine Partnerschaft, Kinder, das kriege ich eh alles nicht. Und mein Beruf war mir das sehr wichtig. Aber da habe ich auch gemerkt, ich kann nicht mehr arbeiten gehen, weil das war echt, ich habe manchmal die Gruppe verlassen, nur um mir was zu holen. Das ging nicht. Und dann habe ich eine Freundin, eine frühere Freundin, mit der habe ich darüber geredet. Die hat hier mal ein Praktikum gemacht davor. Und die hat gesagt, na, du musst noch mal eine Entgiftung machen und clean werden. Und dann bin ich zu meinem Vertrauenslehrer und habe gesagt, na, die Scheidung, und das hat mich so mitgenommen. Ich bin gerade so mit dem Trinken ein bisschen. Und dem habe ich dann von meiner HIV-Infektion erzählt. Und dann sagt der, oje, dann dürftest du ja in dem Bereich wahrscheinlich gar nicht arbeiten. Aber nicht, weil du positiv bist und weil ich Angst hätte, dass du Kinder infizierst oder überhaupt Menschen infizierst. Aber wenn die Eltern das mitkriegen würden, ja, von den Bewohnern, dann gibt es Ärger. Bis zu dem Tag habe ich mit dem fast in jeder Mittagspause Tischtennis gespielt und dann war es aus. Das war mein Pädagogikdozent. Ich habe den gemocht, geschätzt und der hat mit mir nichts mehr zu tun haben wollen. Dann habe ich gedacht, gut, dass ich dem nicht gesagt habe, dass ich rückfällig bin. Weil sonst hätte ich in dem Beruf ganz bestimmt nicht mehr gearbeitet. Dann habe ich selber nach einer Entgiftung geguckt. Ich konnte dort eine Kurzzeittherapie machen und da habe ich zum ersten Mal über HIV geredet. Das war 1993, über meine Infektion. Und die haben mich dann zum Arzt nach Frankfurt gefahren. Und da habe ich dann mit dem ACT angefangen. Ich habe die Entgiftung gemacht und die 3 Monate Therapie. Und dann kamen aber von der Schule schon Anfragen. Also mein Schulleiter, der wusste, dass ich davor drogenabhängig war. Und der hat Nachforschungen angestellt, in was für einer Reha ich mache. Und hat danach auch das Regierungspräsidium mir auf den Hals geschickt. Die wollten ein polizeiliches Führungszeugnis und Einblick in meine Strafakte. Und habe ich gesagt, das mache ich nicht, weil das ist verjährt. Also ich habe keinen Eintrag mehr. Der war einfach gelöscht und mein Führungszeugnis war okay. Aber der wollte mich einfach loshaben.
Denkst du, das war dann auch wegen der HIV-Infektion? Oder
da wusste er nicht. Ich weiß nicht, ob der was davon wusste. Aber der war von Anfang an dagegen, dass ich überhaupt die Ausbildung mache. Und ich habe nur 1 und 2 gehabt und bei ihm in Psychiatrie immer eine 5. Das fand ich echt richtig krass. Egal. Ich konnte es gut tricksen und ich habe auch die Ausbildung beendet und habe danach auf den Beruf gearbeitet und es war super. Ich bin nur mit der Therapie nicht klargekommen. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich wohl bei meinem letzten Rückfall mich noch mit Hepatitis C infiziert habe.
War das für dich lebensgefährlich oder?
Nee, aber ich fand die Behandlung, das ACT fand ich echt, mir ging es nie gut dabei. Ich habe immer Kopfschmerzen gehabt. Wenn ich weggehen wollte, habe ich es weggelassen, weil sonst konnte ich einfach nicht weggehen. Und ich habe es dann so gemacht, dass wenn meine Helferzellen wieder auf 400-500 waren, habe ich es abgesetzt. Und irgendwann waren halt Resistenzen da. Und trotzdem war es für mich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich bin dann 93 mit der Frau, die mich dazu gebracht hat, dass ich nochmal eine Entgiftung mache. Mit der bin ich nach Neuseeland, weil ich so viel Urlaub noch hatte. Und es war richtig gut, aber mir ging es einfach nicht so. Ich habe mir es anders vorgestellt. Körperlich habe ich einfach schon Einschränkungen gehabt. Und als wir zurückkamen, wurden wir ein Paar. Mein Kinderwunsch war riesengroß. Ich hätte ja am liebsten 6 gehabt. Und ihr war es nicht so wichtig, aber dann war das möglich mit der Insemination damals. Und wir waren bei der Frau Dr. Sonnenberg-Schwan in München. Die hat uns dann zum Dr. Jäger vermittelt. Und ja, da sind wir öfters hingefahren. Und die hat dann auch einen Frauenarzt an der Hand gehabt. Und das war aber so komisch, weil dann musste ich nach Berlin, meinen Samen, der wurde dort erstmal gereinigt und geguckt, ob dann noch Viren drin sind. Und dann alle paar Wochen nach München.
Also es war ein ziemliches Prozedere.
Ja, und meine Freundin muss dann immer beim Eisprung irgendwelche Medikamente nehmen und dann noch was spritzen. Und dann kommt man dahin, dann war es zu früh oder zu spät. Und dann wollte der mich immer überreden, er hat so eine kleine Samenbank gehabt, wo man sich raussuchen konnte, was für Väter da in Frage kamen, was die machen, was sie studieren. Und habe ich gesagt, also, das will ich nicht, wenn ich doch jetzt die Möglichkeit habe selber. Aber dann war meine Hepatitis, die ist so akut geworden und mir ging so scheiße, dass ich gesagt habe, nee, ich kann mir das im Moment auch nicht mehr vorstellen. Und inzwischen war ich dann 40 und mir ging es nicht gut. Dann kamen ja 1996, 97 die ersten wirklich guten Medikamente auf den Markt und auch Kombinationstherapien. Aber ich habe Neuropathien gekriegt. Ich habe bei manchen Medikamenten habe ich gedacht, ich werde verrückt, ich drehe durch. Also die gingen mir so in den Kopf. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass auch viel einfach von der Hepatitis C kommt, dass deshalb die Medikamente bei mir gar nicht so wirken.
Okay, das heißt, Hepatitis C hat dann so ein bisschen die Medikamente abgestumpft,
ja.
Deine Behandlung dann abgestumpft.
Also ich habe ständig Helferzellen unter 200 gehabt, 160, 130 und musste die ganze Zeit Prophylaxen machen. Und die haben auch ganz schön geschlaucht. Dann habe ich ständig Abszesse gehabt. Also es war nicht schön. Mein Arzt hat gemeint, ich muss unbedingt die Hepatitis C-Behandlung machen, damals mit nur Interferon, dreimal die Woche spritzen. Und boah, ich habe 41 Fieber gehabt die erste Zeit und bin dann aber nach 2 Wochen wieder arbeiten gegangen. Aber das war so schlimm, wenn ich im Büro oben war, musste ich erstmal 2 Stunden Pause machen, weil ich echt fertig war. Und mein Hausarzt damals, beim Gesundheitsamt in Tübingen, die Frau Schöntag, bei der war ich in Beratung, die hat gemeint, geh in Rente. Geht endlich in Rente. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und dann war ich auch immer an so einem Punkt, wo ich mir überlegt habe, ob ich nicht wieder auf die Sien gehe, damit ich einmal schmerzfrei bin. Und mir war es immer elend. Jeden Tag bin ich da vorbeigelaufen, habe aber nichts gemacht. Und dann nach 5 Monaten oder so sagt mein Arzt, okay, wenn du es jetzt gar nicht mehr, ich war dann auch suizidal, und wenn du es gar nicht mehr aushältst, machen wir einfach mal 4 Wochen Pause. Dann hat man das Interferon abgesetzt und ich bin auch gleichzeitig in der Klinik oben gewesen zur Behandlung und komme dahin, da sagen die, oh nee, jetzt müssen sie wieder von vorne anfangen, der Virus ist wieder da und wieder 12 Monate. Dann habe ich gesagt, nee, mach ich nicht.
Ah, das macht keinen Spaß.
Nee. Körperlich ging es mir richtig scheiße und ich habe Haarausfall und ach echt, das war alles so blöd.
Und wie ging es dir da mental? Also du meinst ja, körperlich hat seine Problemchen mitgebracht, aber mental?
Ja, mental ging es mir schlecht, weil meine Freundin nicht mehr, hat sie gesagt, sie will nichts mehr von HIV hören. Sie will nicht mehr hören, wie es beim Arzt war. Sie belastet es zu sehr. Sie will nicht, dass meine Medikamente rumliegen. Und hat Angst gehabt, dass das mir denselben Arbeitgeber gehabt. Zwar verschiedene Bereiche, aber dass das da irgendwann mal rauskommt, dass sie mit jemandem zusammen ist, der positiv ist, oder dass es ihre Eltern mitkriegen. Und dann kam von der Nachbarschaft schon zu fragen, ich würde so schlecht aussehen, ob ich krank wäre. Und das hat die schwer verkraftet. Ich habe dann den Arzt auch gewechselt, weil ich habe damals, gab es Crixivan. Weiß nicht, ob dir das Medikament, sagt dir nichts. Okay, ein super Medikament. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt nicht. Ich kriege einen Bauch, wie wenn ich schwanger wäre. Hier werde ich immer dünner, Arme, Beine. Also ich habe nicht abgenommen, die Waage hat immer das Gleiche gezeigt, aber ausgesehen hat. Ja, also eine Fettumverteilungsstörung, die Leberdystrophie. Da sage ich zu meinem Arzt, als ob das von dem Medikament kommt, da sagt er nein. Dann habe ich gesagt, ich war auch bei der EZ-Hilfe und die Tübinger, die reden immer einen Scheiß, er ist direkt mit Amerika verbunden. Und da ist noch nichts bekannt von sowas. Aber damals gab es ja ganz viele Menschen, die so einen Stirnacken gekriegt haben oder Frauen einen großen Busen oder irgendwie Veränderungen. Und dann ging das noch ein paar Wochen und dann komme ich wieder hin und sage, ich halte es nicht mehr aus, weil das ist ja schmerzhaft. Und dann holt es seine Helferin rein und sagt, Frau Hoffmann, schauen Sie mal, was fällt Ihnen im Haarlein nicht auf? Ich dachte, mir war das so peinlich. Und dann sagt sie, naja, irgendwie passt der Bauch nicht zum Rest.
Okay.
Und dann sagt er, also das ist eine Nebenwirkung vom Crixivan.
Ach,
ja.
Jetzt auf einmal.
Genau. Und dann habe ich den Arzt gewechselt. Dann bin ich nach Tübingen in der Schwerpunktpraxis. Und die Medikamente sind umgestellt worden. Und der wollte, dass ich einen Schwerbehindertenausweis endlich beantrage oder in Rente gehe. Dann habe ich mich für den Schwerbehindertenausweis entschieden. Und als ich den gekriegt habe, das war mir echt nicht bewusst, weil ich arbeite ja mit Menschen gearbeitet, die Behinderung, Schwerbehinderung hatten. Mhm. Verhaltensauffälligkeiten oder Milieugeschädigte, Lernbehinderte, so aus dem Bereich. Und ich habe mich immer gewundert, wieso zeigen die ihren Ausweis nicht, wenn es eine Ermäßigung geben wird. Und wo ich den Ausweis gehabt habe, habe ich gewusst, wieso. Und ich habe es auch meinem Arbeitgeber nicht gesagt, habe auf den Urlaub verzichtet. Aber mir ging es weiterhin einfach nicht gut. Und wo der Arzt dann meinte, ich soll in Rente gehen, habe ich gesagt, nee, ich möchte auf Reha gehen. Irgendwas, ich brauche einfach eine Erholung noch von dem Interferon und da muss ich was ändern. Ich will wieder arbeiten gehen, das soll so werden wie vorher. Dann habe ich meine ganzen Medikamente abgesetzt und mir ging es echt besser. Mir ging es richtig. Nach 2 Wochen bin ich joggen gegangen. Es ging halt, glaube ich, nur 3 Wochen oder 4. Dann ging es mir sowas von scheiße.
War das dann öfter so, dass das so ein bisschen in Intervallen dann kam? Dass es dir gut ging und dann wieder schlecht ging und wieder gut?
Naja, das Gutgehen, das war einfach, weil ich die Medikamente weglassen habe. Und ich habe davor noch so viele Abszesse gehabt und bin operiert worden und kam in die Einrichtung. Und da war es eh schon so. Der Psychologe sagt zu mir, sie sind hier ein bisschen eine auffällige Persönlichkeit und mit ihrer Geschichte. Und er wird es auch nicht in der Gruppe sagen. Eigentlich war es meine Hoffnung, dass ich auf Reha gehe und mal das Thema angehe. Und dann musste ich ja nur alle 3 Tage frisch verbunden werden. Das haben die dort nicht gemacht, obwohl es Pflegepersonal gab. Die haben gesagt, ich muss
selber machen,
in die Stadt gehen zum niedergelassenen Arzt. Dann habe ich gesagt, das mache ich nicht, dann mache ich es lieber selber. Das Verbandsmaterial kriegt. Aber das war echt. Hätten die mich 2 Wochen nach Mallorca geschickt oder so, hätte ich mehr davon gehabt. Echt. Das war wirklich schlimm. Der Reha-Antrag ist dann rückwirkend abgeändert worden. Ich bin als krank entlassen worden. Die haben mir auch kein Blut abgenommen. Da musste ich nach Tübingen zu meinem Hausarzt. Und der hat dann angerufen und gemeint, ich muss sofort mit Medikamenten wieder anfangen. Ich habe eine Viruslast von über 1 Million und Helferzellen nur um die 100. Okay, dann habe ich so viele Resistenten gehabt. Die alten haben nicht mehr gewirkt und musste mal was Neues suchen. Und ich konnte echt nicht mehr arbeiten. Dann hat sich meine Freundin von mir getrennt. Und das war für mich dann psychisch, also dann war ich richtig fertig. Bin zu meinen Eltern zurückgezogen. Die Nachbarn haben dann oft gefragt, was ich denn mache, wo ich arbeite, ob ich arbeite. Meine Eltern haben sich nicht getraut zu sagen, was los ist. Das war ein kleines Dorf, also da, wo ich jetzt auch wohne. Und dann habe ich angefangen, morgens um 8, 8:30 aus dem Haus zu gehen und abends um 5:30 zu Hause zu kommen.
Was hast du in der Zwischenzeit gemacht?
Bin im Auto irgendwo geguckt, bin auf die Alp gefahren oder hab gedacht, oh, ich fahr so gern daheim.
Nur um diesen Takt zu behalten, dass es nach außen so wirkt, als ob du einen Job hast und ein normales Leben führst oder so.
Und das war wirklich schlimm, finde ich, als es sich so verstecken müssen. Und da davor, so bei der Arbeit, ich habe jetzt ein Medikament genommen, so, ich weiß nicht, manches Medikament musste so regelmäßig mittags um 15 Uhr. Ich bin jeden Mittag um 15 Uhr auf Toilette gegangen, aus jeder Besprechung raus. Da hat nie jemand gefragt, wieso musst du immer um 15 Uhr auf Toilette? Ich habe gedacht, das gibt's so nicht. Da macht sich niemand Gedanken. Und einmal gab es so eine Situation, ich habe hier geblutet und meine Kollegin kommt und macht mir das Blut weg. Ich denke, oh Scheiße. Und ich konnte sie ja nicht sagen.
Aus Angst, dass du dann dich da outest quasi so.
Ja. Mir war es ja klar, die hat keine Verletzung gehabt.
Aber trotzdem, also diese kleine Panik ist da.
Ja.
Also ich meine, hast du ja vorhin auch schon gesagt, beim Fußballspielen, dass so die Wasserflasche nicht teilweise, ist ja schon klar, dass man sich nicht so infizieren kann, aber...
Ja, mir ist das klar.
Ja, aber man macht sich halt trotzdem Sorgen.
Ich denke halt, ich habe mich mit dem Thema ja auseinandergesetzt, aber die meisten haben sich ja damit gar nicht auseinandergesetzt. Und wenn es dann halt küssen oder aus dem gleichen Glas trinken, da haben halt viele Angst davor. Es könnte ja was passieren. Ich bin dann 2003, habe ich mir entschieden, in die Betreuung von der EZ-Hilfe zu gehen, ins betreute Wohnen. Weil da stand dann die nächste Therapie an, wegen der Hepatitis. Und da habe ich gedacht, das will ich nicht mehr allein machen. Und da muss ich irgendwo hin. Und dann war ich in der WG, war auch irgendwie schräg. Ich war weg von Drogen und da, ich habe gedacht, die lebt mitten auf der Scene. Die haben alle gedacht, ich wäre schwul, weil ich mein Zimmer so schön mache. Es war echt verrückt einfach. Aber für mich war es gut, weil dann habe ich die Anbindung zur AIDS-Hilfe gehabt, weil ich kam früher immer nur hierher, wenn ich habe mich mit der Mitarbeiterin außerhalb getroffen oder ich kam hier rein, wenn mich wirklich niemand sehen konnte. Also ich habe Schisse gehabt. Ich wollte nicht gesehen werden, dass ich in die AIDS-Hilfe gehe. Und dann fing ich an, Prävention mitzumachen und bin da eingestiegen. Ja, und dann habe ich auch tatsächlich die Hepatitis-Behandlung gemacht, war dann mit Ribavirin und nur noch einmal in der Woche spritzen. Aber ich habe den 38-Kilo-Bogen, weil ich habe die Therapie 15 Monate gemacht. Als erstes hieß es 9 Monate. Mein Arzt hat meine neueste Erkenntnisse, 12 Monate wären besser und dann hieß es 15 Monate. Und das ging echt, das ging echt an die Substanz. Also die ersten 6 Monate waren okay, aber dann ging es echt. Hat mich ganz schön geschlaucht. Aber die HFA-Therapie hat danach wirklich besser gewirkt. Das war erstaunlich. Also für mich, ich hätte es also nicht geglaubt.
Da waren dann auch die Medikamente dann verträglicher für dich? Und also das
war ja, die Medikamente waren nicht so verträglich. Also ich habe sie noch nie vertragen. Ich vertrage sie auch, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, ich vertrage sie auch heute noch nicht. Aber ich vertrage auch ganz vieles andere nicht.
Aber also findest du, die haben sich trotzdem jetzt verbessert über die Zeit?
Auf jeden Fall.
Also ich meine, du bist absoluter Zeitzeuge. Du hast ja eigentlich fast alles mitgemacht.
Also ich denke mal, was ich früher, ich konnte ja nirgends mehr hin, ohne dass ich mich vorher abgeklärt habe, komme ich innerhalb von 5 Minuten oder 3 Minuten auf eine Toilette. Das ist nicht mehr. Das hat sich schon sehr verändert. Und ich glaube auch heute, dass es wirklich viele gibt, die in eine Therapie einsteigen, die kaum was merken. Und ich glaube, bei uns, die so früh angefangen haben und so viele Medikamente einfach durchhaben, ich glaube, da kommen so langsam auch so die Spätfolgen. Oder das war ja so ein Scheiß mit den Medikamenten, weil ja niemand gewusst hat, was machen die.
Das war ein Experiment.
Ja.
Gucken wir mal, wie man den Virus halt irgendwie runterbringen kann. Und alle anderen Folgen sind dann halt mal, ja.
Ja. Ich würde da jetzt auch niemanden einen Vorwurf machen, weil es wusste einfach niemand, was passiert.
Ja.
Und es gab Zeiten, da haben sogar Ärzte gesagt, okay, mach mal eine Therapiepause. Heute sagt jeder,
Ja, nicht.
Ja, nicht.
Aber also, wie geht es dir dann jetzt heute so? Also, wie sieht dein Alltag so aus? Was machst du so?
Also ich habe viel bei der AIDS-Hilfe gemacht. Eine positiven Gruppe, eine Sportgruppe, eine Walking-Gruppe. Und es war wirklich so eine ganz wichtige Anlaufstelle für mich. Ich habe eine Zeit lang ein Problem gehabt mit Klient oder Mitarbeiter oder manche haben mein Kollege. Und viele, die neu angefangen haben oder Praktikantinnen oder Praktikanten, die haben immer gedacht, ich wäre Mitarbeiter. Weil ich was anderes verkörpere als das andere Klientel, was oft so hier bei der AIDS-Hilfe betreut wird. Ich habe nichts mehr mit Drogen zu tun gehabt, bin viel weggegangen, die meisten gehen ja gar nicht weg. Und ich bin halt Konzerte, Fußball spielen, Klettern. Ich habe ganz viel Zeugs angefangen und was mir wirklich auch gut tat. Ich habe jemanden betreut, einen anderen Klient, der früher mit mir zusammen in der WG war, ein paar Jahre. Aber ich habe gemerkt, mir wird das alles zu viel. Und ich habe seit 20 Jahren Schlafstörungen. Schlaf nächtelang nicht oder ganz wenig. Und manchmal frage ich mich, wie ich das überhaupt alles noch durchhalte. Und manchmal ist es einfach so, als ob ich habe das Gefühl, mir zieht jemand einen Stecker gezogen.
Auch heute noch?
Ja. Also deshalb habe ich auch mit vielem aufgehört hier.
Mhm.
Ich bin zwar nur Klientensprecher oder mache manchmal die positiven Gruppe, aber im Großen und Ganzen habe ich es abgegeben. Ich mache noch eine Obstbaumwiese, ehrenamtlich.
Was macht man bei einer Obstbaumwiese?
Noch am Obst schauen, die Bäume schneiden, die Wiese mähen, so, weiß nicht, so 6-7 Mal im Jahr mähe ich die und im Frühjahr dann die Bäume schneiden. Apfel ernten, da haben wir ein Apfelsaftprojekt, das machen wir dann mit Klienten zusammen.
Aber bis er rauskommt.
Ja, ich habe jetzt einen Hund. Ich weiß nicht, das war jetzt einfach viele Jahre einfach so eine Anlaufstelle für mich. Prävention habe ich ganz lange gemacht. HIV und Drogen. Und irgendwie hat jetzt Corona nochmal mein Leben verändert.
Stimmt, inwiefern war das jetzt für mich? Also wie hat dich das beeinflusst?
Also ich wollte mich von Anfang nicht impfen lassen. Und dann hatte ich einen ganz verrückten Traum, dass ich mit Freundinnen, also ich war oft auf Kreta, bin da öfter hin, oft dreimal im Jahr, 2 Monate, 3 Monate. Und dann halt, als das mit der Impfung kam, dann hatte ich einen Traum, dass ich auf Kreta war, wurde ausgewiesen mit meinen Freundinnen und bin am Flughafen verhaftet worden, kam in eine Kirche, in eine Sakristei. Und dann kommt der Priester mit dem Arzt und da sagen die, sie müssen sterben, weil sie sind in Gefahr, weil sie auch noch AIDS haben. Da habe ich gedacht, boah. Und dann habe ich versucht, da rauszuklettern, bin oben über den Turm raus, bin irgendwie rausgekommen und bin geflüchtet und war auf der Flucht. Und dann haben sie mich impfen lassen.
Sie haben einen sehr interessanten Unterbewusstsein da, dass Ihre Träume da beeinflusst.
Ja, also meine Träume sind immer mal verrückt. Aber dass mich das dann, weil HIV war für mich da gerade gar kein Thema. Mhm. Und trotzdem kommt es immer wieder.
Ich weiß nicht, warst du Corona-positiv irgendwann mal? Musstest du auch mal Quarantäne machen und so?
Ja.
Wie ging es dir in der Zeit?
Ach, das macht mir nichts aus.
Ja, das hast du gut verkraftet.
Also ich denke, das habe ich gut verkraftet. Einmal habe ich ein bisschen Angst gehabt, weil ich so ein halbes Jahr nichts gerochen und nichts ganz schlecht geschmeckt habe. Mhm. Aber das hat sich dann auch wieder gegeben. Ich habe die Impfungen schlecht vertragen. Mhm. Aber ich mache ja keine Grippeschutzimpfung, weil jedes Mal bin ich danach richtig krank. Und so war es bei den Impfungen dann auch. Und ich weiß nicht, im Nachhinein würde ich sagen, ich würde mir auch nicht mehr impfen lassen. Keine Ahnung. Ich fand nur, dass ich in der Corona-Zeit ganz viel wurde ich nachdenklicher und habe gedacht, scheiße, genieß doch das Leben einfach nochmal. Mein Alkoholkonsum hat extrem zugenommen, aber auch in meinem ganzen Umfeld hat er ziemlich stark zugenommen. Und mir wurde es erst so bewusst, wo ich einen Freund von mir, der ist Musiker, Künstler, wo ich den so abstürzen sehen habe.
Inwiefern abstürzen?
Na, keine Auftritte mehr wegen Corona und dann wie der extrem getrunken hat und wie ich dem das angesehen habe und wie der drauf war. Und das hat mich so abgeschreckt, dass ich gesagt habe, ich trinke nichts mehr. Ich habe dann aufgehört zu rauchen, aufgehört zu trinken. Und das Rauchen macht mir wesentlich mehr aus, als das Trinken. Aber irgendwie war ich da wieder ein Moment so auf so einem Ding, wo ich gesagt habe, ist doch scheißegal. Das Leben ist eh begrenzt. Ansonsten geht es mir im Moment einfach nicht so gut, weil meine Nieren arbeiten nur noch zu 30%. Eine Folge vom Interferon. Mhm. Und da habe ich schon das Gefühl, das beeinträchtigt mich. Ich bin einfach oft so schlapp und so. Ich kann nicht mehr klettern, kann nicht mehr joggen, weil mir alles wehtut. Dann ist eine Arterie zu, aber an der Stelle, wo man nicht operieren kann. Und so Dinge kommen jetzt halt. Und wo ich auch denke, ja, okay, HIV ist eigentlich kein Thema. Ich glaube, das ist ganz gut im Griff. Ich nehme nur eine Tablette, Juluca, also eine Zweiertherapie. Ich habe schon auch immer gesagt, irgendwie hat das auch Nebenwirkungen, aber so langsam glaube ich doch, dass das eher von der Niere alles kommt. Mhm. Weil das alles so schlecht oder gar nicht mehr richtig entgiftet.
Das heißt also eigentlich, die HIV-Infektion ist gut im Rahmen, alles,
ja, super.
Alles nicht so schlimm. Das sind tatsächlich mehr andere gesundheitliche Beschwerden, die sich merkbar machen.
Ich denke auch eher, dass es vielleicht auch die Spätfolgen von den vielen Therapien.
Ja, das kann auch sein. Ne?
Keine Ahnung. Aber ich war dieses Jahr auf Kreta und habe mir vorgenommen, wenn ich zurückkomme, hole ich mir einen Hund. Und dann ist mir an meinem Geburtstag auf Kreta in der ersten Woche ein Hund zugelaufen.
Haben Sie den mitgenommen?
Und den habe ich
nicht. Ach, schön.
Und jetzt gehe ich halt mit ihm jeden Tag 3-4 Stunden und wundere mich dann. Also ich bin zu sonst nicht mehr viel in der Lage, aber deshalb. Aber da denke ich, okay, ich bin 3-4 Stunden in der frischen Luft, gehe mit dem, lauf mit dem und.
Aber es ist doch schon mal ein guter Ansatz für so ein Rentnerleben, oder?
Ja, Auf jeden Fall. Natürlich. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, nichts zu tun.
Du wirkst auch nicht wie so der Kerl, der nichts verkraften könnte.
Nee, ich habe immer was getan und war immer aktiv. Und das schlaucht mich gerade so, dass ich merke, ich muss mich so langsam von vielen verabschieden und muss mein Leben, meinen Rhythmus ändern, muss mein Leben ändern, muss mit weniger zufrieden sein. Und ja, das ist ein Prozess, den mache ich im Moment durch.
Aber insgesamt so, was ich jetzt so aufgenommen habe, wie es dir mit HIV ergangen ist, bist du immer wieder mal durch so Phasen gegangen, wo es dich mehr belastet hat und dann mal weniger und dann öfter auch mal dann auch extremst psychisch wegen deinem Umfeld.
Ja, ich glaube weniger wegen mir, mehr wegen meinem Umfeld und immer die Angst, wie reagieren die Leute. Also ich habe ja Freunde verloren, als sie das mitgekriegt haben. Aber mir selber ging es psychisch besser, als ich mich nach 20 Jahren, wo ich ins Wohnprojekt gezogen bin, geoutet habe und Interviews gegeben habe und in Schulen die Prävention gemacht habe, wenn mich manchmal Leute angesprochen haben, hey Bernd, wie geht's? Wer war das? Und ein Typ hat immer sein Handy rausgeholt, guck mal, da warst du bei uns bei Prävention. Also am Anfang habe ich schon auch Schwierigkeiten gehabt, in die Prävention zu gehen, weil die standen mir mal in der Schule im Eingang und sagten, oh, komm, positiver, pass bloß auf und so. Und, aber wenn die Stunde dann rum war, sind die oft gekommen, haben mir die Hand gegeben. Und also es waren richtig tolle Präventionsstunden, wo ich auch das Gefühl gehabt habe, ich kann da was bewegen.
Es ist schön, dass du ganz gut mit Menschen kannst und eigentlich die Kraft hast, um auch über deine Geschichte zu reden.
Und ja, für mich ist das halt gar kein Thema. Das ist, manchmal denke ich, wenn ich Ärzte höre, mein Gott, in was für einer Zeit leben die? Weil es ja immer noch die Angst vor Ansteckungen gibt. Manche Mediziner wissen ja nicht, dass wenn man unter Therapie steht, dass man nicht mehr infektiös ist. Aber ich denke manchmal so, dass es einfach nur ein geringer Bevölkerungsanteil betrifft mit HIV. Und deshalb macht man sich keine Gedanken drüber. Also ich denke mal, in Afrika ist das immer eine ganz andere Nummer. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ein Herr Gauweiler damals, weiß nicht, war es 84, 85, meint hat. Da war ja so eine Angst hier in der Bevölkerung, dass man uns kasernieren wollte. Da sind die Franzosen und die Amis abgezogen. Der wollte die Kasernen nehmen, um die Positiven da reinzustecken. Und ich fand, das war echt eine Nummer. Und wenn da die Frau Süßmuth von der CDU nicht gewesen wäre, ich weiß nicht, was passiert wäre. Ansonsten muss ich sagen, ich gehe offen damit um. Ich kann, also mit Frauen, da war es natürlich schon immer wieder ein Problem. Wann sage ich es, wie sage ich es, wie reagiert sie? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Aber inzwischen habe ich mich von dem verabschiedet. Ich habe gesagt, ich bin jetzt, werde 66, ich bleibe allein. Und ich habe jetzt einen Hund und entweder ergibt sich was, aber es ist mir jetzt nicht mehr so, dass ich jetzt unbedingt eine Beziehung brauche. Es war schade drum, aber ist so.
Und dieser Kinderwunsch, hat sich das inzwischen so ergeben?
Also meine Schwester hat 4 Kinder gehabt, die haben inzwischen, bin ich 15 Mal Großonkel. Und mit denen habe ich total viel gemacht. Ich habe ihnen keine großen Geschenke gemacht, ich habe ihnen immer nur Zeit geschenkt. Ins Kino gehen, ins Theater gehen, in irgendwas machen. Und die haben gesagt, das vergessen sie nie. Und ja, das waren für mich dann so meine Kinder.
Das ist doch eigentlich ganz schön.
Ja, das war schön.
Jetzt der Fastabschied von der AIDS-Hilfe, das war auch besser so jetzt, dass du erstmal einfach eben wieder ein bisschen mehr Ruhe hast für dich, oder?
Ich denke mal, die AIDS-Hilfe verändert sich ja auch. Das ist mit HIV, das ist so ein bisschen eher am Auslaufen. Da gibt es andere Probleme inzwischen. Und es gibt neue Kollegen, neue Kolleginnen. Die Alten gehen auch. Und ich höre halt auch zu den Alten.
Hast du das Gefühl, dass du quasi einfach dann so eine normale Lebenslaufbahn hattest? Also du hast halt gearbeitet. Gut, zwischendrin hattest du interessante Entwicklungen in deinem gesundheitlichen Bereich. Aber ansonsten hast du eigentlich Leben halt weitergelebt. Und
ja,
wie jeder andere auch.
Das weiß ich nicht. Aber ich habe es mir, glaube ich, so gemacht, dass ich zufrieden sein kann. Ich habe viel erlebt. möchte nächstes Jahr wieder nach Kreta fahren mit meinem Hund.
Wie lange dann?
Na, so 3-4 Monate.
Also hast du da ein Haus oder?
Ja, ich gehe diesmal, möchte ich nicht fliegen, da fahre ich mit dem Auto. Vorwiegend im Bus leben und dann habe ich Bekannte dort, die okay. haben ein Haus.
Ja, also wenn man so oft da ist, dann sammelt man auch Bekanntschaften.
Ja, ich habe dort ja auch immer gearbeitet, die haben immer was zu tun gehabt. Doch, ich glaube, ich könnte ein Buch schreiben.
Ja, doch.
Und du kriegst ja jetzt auch nur ein paar Ausschnitte.
Ja, aber wenn das Buch dann kommt, dann will ich hier sagen, oh, guck mal, ich habe schon das erste Interview gemacht. Oder eines, du hast ja gesagt, hast schon mehrere Interviews gemacht. Wenn ich das
aber ich habe neulich so ein paar Aufschriebe angeguckt. Da bin ich noch verrückt, es kommt immer mehr dazu, aber ich habe nichts mehr aufgeschrieben.
Aber auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und also ich meine, also ich finde sowieso das Leben von Menschen immer recht interessant, weil wie sich das einfach unterschiedlich auch entwickeln kann und so. Aber also für dieses Projekt ist natürlich gerade ihre Geschichte und halt ähnliche Geschichten sehr wichtig. Also es freut mich, dass sie darüber reden, also offen genug sind, um darüber zu reden. Lieben Dank.
Bitteschön, gerne.
Wie geht's dir denn damit? Also du hast ja gesagt am Anfang, dass du das immer verstecken wolltest und halt ja niemandem sagen, weil du halt auch einfach Sorgen hattest um deinen Job und alle möglichen Sorgen um deine Freundschaften und so. Wie geht's dir denn heute damit?
Ich habe so ein großes soziales Umfeld und wirklich so tolle Freunde. Ich muss nichts verstecken. Und deshalb ist mir es auch egal, was andere denken oder sagen, wenn ich offen damit umgehe. Also mir geht's gut damit. Doch.
Das freut mich, dass man sich so ein Umfeld findet, in dem man auch einfach nur man selber sein kann und nicht irgendwie irgendwas verbergen muss.
Auf jeden Fall. Ich denke, das, was man gibt, kriegt man auch wieder einiges zurück. Und ich glaube, so war mein Lebensmotto auch. Jeden Tag eine gute Tat. Nach dem habe ich gelebt.
Hast du sonst noch irgendwie etwas, was du gerne irgendjemandem mitgeben würdest?
Ich sage das auch oft, wenn ich am Welt-AIDS-Tag was mache. Wenn ihr euch outet, geht es euch besser. Psychisch. Wobei ich manchmal nicht weiß, würde ich es machen, wenn ich noch arbeiten würde.
Also denkst du, dass das heute immer noch so ist in der Arbeitswelt?
Ich kenne ganz viele Menschen, die einfach Angst davor haben, sich zu outen, weil sie noch arbeiten.
Weil sie dann anders behandelt werden oder weil sie dann auch tatsächlich ihren Job gefährdet sehen.
So sehen sie es. Und das finde ich unglaublich. Aber ich weiß wirklich nicht, wie es bei mir wäre.
Inzwischen vielleicht auch undenkbar. Also wenn du jetzt schon 20 Jahre lang, hast du ja gesagt, eigentlich relativ offen damit schon umgehst.
Ich bin ja berentet worden und habe trotzdem noch auf einer Wohngruppe, eine Seniorengruppe betreut, einmal die Woche. Und habe Krankheits- oder Urlaubsvertretungen gemacht. Und dann habe ich ein Interview gegeben, das ist hier in dem Reutlinger Sender ausgestrahlt worden, zum Welt-AIDS-Tag. Und dann kamen doch einige Bewohner zu Mitarbeitern, zu meinen früheren Kollegen, und haben gesagt, der Bernd war im Fernsehen. Ich habe gesagt, ach, ja, wegen AIDS. Mhm. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt, dann habe ich gesagt, ich komme vorbei. Und dann habe ich das klargestellt, habe gesagt, ja, ich bin positiv. Und ab dem Tag habe ich aber keine Vertretung mehr gemacht. Und das hat mich ganz schön getroffen.
Also hast du ja schon dann die Diskriminierung auch wirklich miterlebt?
Ja, ganz oft. Beim Zahnarzt oder in der Zahnklinik, das war übel. Gut, inzwischen ist es nicht mehr so, weil ich meine Ärzte habe, wo ich hingehe, die wissen es. Aber jedes Mal, wenn ich einen neuen Arzt brauche, denke ich, wie reagiert er wohl? Also das sitzt ganz tief. Und ich weiß nicht, vor 10 Jahren oder 13 Jahren war ich mal beim Gastrologen und mein Arzt hat den Termin ausgemacht und hat ihm gesagt, was ich für Medikamente nehme, dass ich HIV-positiv bin. Ich komme dahin, die Helferin, die bereitet mich vor und dann sage ich, aber wieso, Sie ziehen keine Handschuhe an, Sie wissen, dass ich positiv bin. Er sagt, wieso sagen Sie das jetzt erst? Dann habe ich gesagt, erstens mal, meine Medikamente stehen da. Mein Arzt hat gesagt, dass ich als Positive komme. Dann meinte sie, normal sehen wir das den Leuten an.
Ah.
Ich habe gesagt, prima.
Das ist doch eigentlich ein Kompliment für dich, dass es dir gut
ich
genug
da
geht,
richtig
dass du
scheiße.
So einmal da durch...
Ich habe da so scheiße ausgesehen, weil mir ging es richtig scheiße. Ja, ja, ich weiß nicht. Also gut, es passiert immer noch.
Ja, dann nochmal ganz lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dich mit mir hingesetzt hast und einfach mal ein bisschen was über dein Leben erzählt hast. Ich glaube,
gerne.
Davon profitieren ja, alle, nicht nur Leute, die HIV-positiv sind und die damit umgehen müssen, sondern auch einfach, dass man halt einfach ein bisschen mehr darüber spricht und dass es halt einfach normaler wird, dass man darüber auch sprechen kann, um einfach auch ein positives Umfeld zu schaffen, dass Leute sagen können, dass sie HIV-positiv sind.
Das wäre wünschenswert, ja.
Und weil eben, man kann inzwischen ganz gut mit HIV leben und es ist eigentlich nur noch das soziale Umfeld, an ja. dem man momentan ziemlich schuften muss noch. Und ja, da das Thema halt eben so, also die AIDS-Epidemie ist ja auch schon 40 Jahre her und das Thema ist halt ein bisschen in Vergessenheit geraten und dann ist es auch schwer, um da auch aktiv so große Veränderungen zu bewirken oder so. Deswegen ja, muss man erstmal den Diskurs wieder erschaffen und dann in der Hoffnung, dass man da dann...
Ich denke, das große Problem ist, HIV ist immer noch nicht heilbar. Und ich glaube, deshalb ist auch die große Angst da noch davor da. Jede andere chronische Erkrankung, die kann schlimmer sein als HIV, aber viele sind eben heilbar.
Ja.
Aber man kann damit leben.
Aber ich meine, bist ja der lebende Beweis dafür.
Eben.
Und ich meine, also dir ging es ja auch phasenweise wirklich, wirklich schlecht. Deswegen, also.
Ja, aber ich bin.
Du hast einiges durchgemacht und du bist immer noch hier.
Ja. Das wollte ich auch so.
Hast auch dafür gekämpft.
Ja.
So, das war's dann auch schon vom Podcast. Heute ist es vergessen. Beziehungsweise, ich hoffe, jetzt ist es nicht mehr vergessen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich hatte auf jeden Fall Spaß bei den Aufnahmen. Nochmal ein Riesendank an alle Gäste. Es sind wirklich tolle Gespräche dabei entstanden und ich habe verdammt viel dazu gelernt. Und ich hoffe, die Zuhörer natürlich auch. Wenn ich zum Schluss nochmal ja, das Wichtigste so in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich vielleicht sowas sagen. Durch viele Fortschritte ist heute eine behandelte HIV-Infektion nichts mehr als eine chronische Krankheit. Jo. Ah, warte, vielleicht ein zweiter Satz noch, aber auf Englisch. Don't forget the human in human immunodeficiency virus. Ich glaube, das passt ganz gut, besonders auch zur Folge heute. Also, dann verabschiede ich mich jetzt ein letztes Mal noch. Danke fürs Dabeisein. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.
Das war der Radio-Podcast Heute ist es vergessen. Ein Leben mit HIV von Sonja Sieburg. Sie sprach mit Bernd Leinig. Als Betroffener von der Krankheit erzählt er seine Geschichte und wie er trotz aller Schwierigkeiten nicht aufgegeben hat. Der nächste Song steckt auf jeden Fall voller Kampfgeist. Hier kommt Fighter von Christina Aguilera.
After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that too were true, I guess I couldn't trust. 'Cause your love taught me so, 'cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride. But your ride just paid on in flames, 'cause your greed saw me out of shame. For you, but, oh no, you're wrong.
just so cool.
Could hardly see the gun in you. Pretended not to see the truth. You tried to hide your lies, disguise yourself through living in denial. But in the end, you'll see.
Fighter von Christina Aguilera. Der Song stammt aus ihrem zweiten Studioalbum Stripe von 2002. Der Song gilt als ein Symbol für jene, die sich durch schwierige Situationen im Leben kämpfen müssen und trotz allem nicht aufgeben. Fighter erzählt, wie Herausforderungen, Schmerz und Enttäuschungen uns wachsen lassen können. Christina Aguilera zeigt in dem Song, wie sehr sie durch negative Erfahrungen wie Verrat und Verletzung geprägt wurde und wie sie es geschafft hat, daraus Kraft und Selbstbewusstsein zu schöpfen. Die Botschaft ist klar, aus jedem Rückschlag kann etwas Gutes entstehen, wenn man die Stärke findet, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Damit wären wir am Ende unserer heutigen Sendung mit dem Radiopodcast »Heute ist es vergessen, ein Leben mit HIV« angelangt. Das Schweigen zu brechen muss allerhöchste Priorität sein. Ich hoffe, dass durch diese Podcast-Reihe ein großer Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde. Wie wichtig es ist, dass wir als Gesellschaft die Themen Krankheit und Stigmatisierung gegenüber AIDS und HIV endlich offener und mit mehr Empathie angehen, das zeigen die Gespräche, die Sonja Seeburg im Laufe der Podcast-Reihe geführt hat. All die Arbeit von Menschen, die bei der AIDS-Hilfe arbeiten oder Betroffene, die darüber sprechen, können Hoffnung geben, dass AIDS irgendwann kein Tabuthema mehr sein wird. Denn die Krankheit an sich ist schon schwer genug zu ertragen. Der zusätzliche gesellschaftliche Druck sowie die Vorurteile verstärken das Leid nur unnötig. Die Podcast-Reihe »Heute ist es vergessen« soll nicht nur informieren, sondern auch die Barrieren und Vorurteile abbauen, die das Thema HIV noch immer umgeben. Für euch als Zuhörerinnen und Zuhörer kann das eine Einladung sein, genauer hinzuschauen und Gespräche über das Thema HIV zu suchen. Denn oft sind es Aufklärung und persönliches Engagement, die wirklich etwas verändern, sei es in eurem Umfeld, in unserer Gesellschaft oder in der Unterstützung für Menschen, die direkt oder indirekt mit HIV leben oder eben in anderer Hinsicht davon betroffen sind. Schaut auch mal auf unserer Homepage unter mikro-europa.de vorbei. Dort gibt es weitere Informationen. Falls ihr Sendungen verpasst habt, unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. An den Reglern saß heute Levi Schuffert, Redaktion Ulrich Hegele. Vom Mikrofon verabschiedet sich Isabel Füssel. Ich wünsche euch alles Gute und vor allem Gesundheit.